Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich weiß, viele von Ihnen hatten sich den Wecker auf 9 gestellt, weil Sie dachten, um 9 geht der ESC los. Ist ja auch so, aber erst heute Abend um 9, erst dann ist es soweit, erst dann werden Max Spalleck und Amelie Ernst für Radio 1 moderieren den ESC ab 21 Uhr. Germany Zero Points heißt unsere Show. Und für alle ESC-Hater, naja, muss man ja nicht, aber man kann. So, jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Beim Scannerspiel hier bei den Profis gibt es heute ein tolles Buch zu gewinnen. Das heißt Ins All, die faszinierende Geschichte vom ersten Flug in den Weltraum. Stephen Walker hat es geschrieben. Und zwar, was war der erste Flug in den Weltraum? Na, gut, okay, ist schon eine Weile her, 1961, Juri Gagarin. Als erster Mensch flog ins All, der hatte nicht nur die Schwerkraft, sondern auch den eisernen Vorhang überwunden. Diese faszinierende Geschichte können Sie nachlesen auf 562 Seiten. Hoffmann und Kamper hat dieses Buch rausgebracht. Wenn Sie das interessiert, bewerben Sie sich jetzt beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Weiß gar nicht, ob es immer noch Discos gibt, wo so eine Musik läuft. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, zu On Broadway von George Benson auf der Tanzfläche gestanden zu haben. Lina, wie geht's dir? Lina?
Hallo?
Ja.
Mir geht's gut, danke schön. Ich kann mich auch an solche Titel durchaus erinnern.
Ja, das ist schön.
Ja.
Von wo aus rufst du denn an, Lina? Das klingt sehr mobil.
Ja, das klingt sehr, sehr mobil. Wir sind unterwegs in den Urlaub nach Dänemark mit den Enkelkindern.
Oh.
Also wir treffen uns in Dänemark mit den Enkelkindern.
Ach, wie schön. Die wohnen in Dänemark?
Nein, die kommen auch nach Dänemark.
Ah, ja.
Wir haben ein Ferienhaus gemietet.
Ach, sehr schön. Und ursprünglich, wo seid ihr weg, Lina?
Aus Fürstenwalde.
Aus Fürstenwalde, naja, das ist ja sehr schön. Wie lange bleibt ihr denn in Dänemark?
Eine Woche.
Ach toll, viel Spaß wünsche ich.
Dankeschön.
Ganz, ganz viel Spaß. Und naja, vielleicht gibt es ja jetzt noch ein tolles Buch dazu. Juri Gagarin, ja. War das für dich in der Kindheit, war das ein Held oder?
Ja, war ein Held, eindeutig.
Kann man
ja
sagen, ne? Erster Mensch im All. Und dieses Buch ist wirklich toll, dass es zu gewinnen gibt. Race to the Space, also das Buch heißt Ins All, die faszinierende Geschichte vom ersten Flug in den Weltraum. Da wird unter anderem die Geschichte erzählt, dass manche, hier heißt es, der Kommunisten, Angst hatten im All, ja, am Ende auf Gott zu treffen.
Oh.
Stell dir mal vor. Also, tolles Buch. Ich drücke die Daumen, Lina, aber erstmal musst du über 3 Fragen hinwegkommen. Das ist nicht ganz leicht.
Ja.
Hier kommt Frage Nummer 1.
Hunger lässt uns gesünder einkaufen. Hungrig einkaufen beeinflusst unsere Kaufentscheidungen ins Positive. Ganz nach dem Satz, du bist nicht du selbst, wenn du hungrig bist. Forschende der Universität Hamburg haben jetzt untersucht, wie sich Hunger im Supermarkt auf unser Gehirn auswirkt. Mit dem Ergebnis, wir bevorzugen Frisches wie Obst und Gemüse. Zurückzuführen ist dieses Verhalten auf evolutionäre Entwicklungen. Denn in prähistorischen Zeiten gab es vor allem Frisches für den schnellen Hunger.
Lina, wenn wir hungrig sind, kaufen wir gesünder ein.
Oh Gott. Ich würde sagen, das stimmt nicht.
Ja, und damit hast du vollkommen recht. Nein, wenn wir hungrig sind, dann tendieren wir dazu, eher ungesunde Lebensmittel auszuwählen. Hunger beeinflusst die Maßstäbe. Unser Gehirn bewertet die gleichen Informationen anders. In solchen Momenten lassen wir uns besonders verleiten, so ansprechend aussehende Speisen zu kaufen, die einen sehr intensiven Geschmack versprechen. Hier kommt schon Frage Nummer 2.
Negative Erwartungen sind stärker als positive. Wenn Menschen glauben, dass eine Behandlung wirkt, auch wenn sie eigentlich unwirksam ist, verspüren sie oft weniger Schmerzen. Das nennt man den Placebo-Effekt. Umgekehrt können negative Erwartungen Schmerzen sogar verstärken. Das ist der Nocebo-Effekt. Forschende der Uni Duisburg-Essen haben diesen Effekt mit einem kleinen Hitzetest an Probanden ausprobiert. Und siehe da, wer dachte, durch eine Scheinbehandlung würde es schlimmer, fühlte wirklich mehr Schmerz. Sogar noch eine Woche später. Das zeigt, Was wir erwarten, macht einen großen Unterschied in unserem Empfinden.
Negative Erwartungen sind stärker als positive, Lina.
Ich würde sagen, auch das stimmt.
Auch das stimmt, wäre ja verkehrt.
Also das
weil
stimmt, das stimmt,
und mit das stimmt. Und mit das stimmt hast du wieder recht. Ja, tatsächlich. Also positive Erwartungen lindern Schmerzen weniger stark. Wer also skeptisch ist, fühlt oft mehr Schmerzen. Die Forschenden kommen zu der Einschätzung, medizinisches Personal sollte deshalb besonders darauf achten, wie sie Informationen an die Patienten weitergeben. Lina, hier kommt die wichtige dritte Frage.
Ohne den Menschen gäbe es heute Elefanten in Deutschland. Wären die frühen Menschen nicht gewesen, könnten heute noch Elefanten durch deutsche Wälder streifen. Zu diesem Ergebnis kommen Forschende der Universität Bayreuth anhand von fossilen Funden. Die europäischen Waldelefanten waren perfekt an das Klima in West- und Mitteleuropa angepasst. Die riesigen Säugetiere überstanden sogar die extremen Bedingungen der letzten Eiszeit. Erst als sie von unseren Vorfahren intensiv gejagt wurden, verschwanden sie endgültig.
Ohne den Menschen gäbe es heute Elefanten in Deutschland.
Das glaube ich nicht. Mhm. Nein.
Okay, gut. Und an dieser Stelle bist du leider raus, Lina.
Oh, okay.
Aber dafür hast du ja das Tolle, dass du in Urlaub unterwegs bist. Was gibt's Schöneres? Nein, also es ist richtig. Ohne den Menschen gäbe es heute Elefanten in Deutschland. Sie könnten noch hier leben, wenn der Mensch sie nicht bejagt hätte. Denn das derzeitige europäische Klima wäre immer noch geeignet für den ausgestorbenen Elefanten mit geraden Stoßzähnen, den europäischen. Lina, danke fürs Mitmachen.
Danke auch.
War schön mit euch.
Wochenende.
Ja, wer fährt denn bei euch eigentlich?
Mein Mann.
Okay,
mein Mann.
Schöne Grüße.
Ja,
mach's gut. Ciao, ciao. So, wen haben wir denn hier? Den haben wir hier Carmen. Hallo, Carmen.
Ja, hallo.
Also, Lina kam gerade aus Fürstenwalde. Carmen kommt, glaube ich, aus noch weiter östlich, richtig?
Ja, ich bin kurz vor der polnischen Grenze. Malno.
Malno, das ist ja bei Frankfurt, oder?
Ja, genau.
Carmen, schön, dass du bei uns bist. Du hast was ganz Tolles gewonnen, nämlich ein großartiges Buch über Juri Gagarin, Ins All, die faszinierende Geschichte vom ersten Flug in den Weltraum. Das gehört jetzt dir, weil du die Abräumerin bist. Ist immer ein bisschen unfair hier, aber so ist es nun mal. Aber ich mache dir noch ein Angebot, nämlich dieses hier.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Ne, du kannst jetzt wirklich einfach sagen, ich räume ab, nehme das Buch mit, gehe nach Hause oder aber stellt mir bitte noch eine Frage. Wenn du die richtig beantwortest, hast du am Ende Abo und Buch. Falsch, gar nichts.
Also ich entscheide mich wirklich für das Buch, weil es mich interessiert.
Mhm, das ja? Kann ich sehr, sehr gut verstehen. Das würde ich auch gerne lesen. Vielleicht
Zocke ich ganz gern, aber ich hätte wirklich ganz gerne das Buch.
Das kriegst du auch. Vielleicht leistest es mir mal aus, Carmen. Danke fürs Anrufen. Ne?
Ja, danke auch.
Dir noch ein sehr schönes Wochenende und jetzt nicht auflegen.
Ja.
Tschüss, tschüss.
31 Sekunden.
Auch Israel-Hass kann Antisemitismus sein, sagt der Bundestag. BSW und Linke sehen das etwas anders. Zuletzt vor einer Woche beim linken Parteitag, wo wieder zahlreiche Palästinensertücher zu sehen waren. Für die Träger ein Symbol der Solidarität mit den Menschen, die in Gaza leiden. Für viele andere ein Symbol anti-israelischen Terrors. Es bleibt also kompliziert. Antisemitismus hatte schon immer viel zu tun mit der Verbreitung von Symbolen und Stereotypen und eine ganze Sammlung historischer Antisemitika werden demnächst in der TU Berlin ausgestellt. Woher die stammt und was wir daraus lernen sollen, das frage ich den Vizedirektor des Zentrums für Antisemitismusforschung und den Antisemitismusbeauftragten der TU Berlin, den Historiker Professor Dr. Uffe Jensen. Herr Jensen, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Karkowski.
Und dann sind Sie auch noch wissenschaftlicher Leiter des Arthur Langermann Archivs für die Erforschung des visuellen Antisemitismus. Wer ist das, Arthur Langermann?
Arthur Langermann ist ein belgischer Holocaust-Überlebender, der als kleines Baby in Antwerpen überlebt hat und als junger Mann, da er nicht verstanden hat, was der Holocaust war oder was passiert war an seiner Familie, und hat dann angefangen, das besser zu verstehen. Und weil er ein Sammler war, schon seit Kindestagen, hat er angefangen, antisemitische Bilder in allen möglichen Formen zu sammeln und dann ja diese aufzubewahren.
Das hat er über 60 Jahre lang gemacht, visuelle Antisemitika. Was wäre das zum Beispiel? Was sieht man da?
Also das sind ganz verschiedene Objekte, das sind Postkarten, Poster, Zeichnungen, wirklich sehr viel verschiedene Sachen, die in diffamierender Weise in der Regel Juden darstellen. Manchmal mit Nicht-Juden drauf, aber die sozusagen eigentlich immer die Intention haben, Juden zu diffamieren, indem sie in einer bestimmten Weise gezeichnet werden oder mit bestimmten Tätigkeiten assoziiert werden.
Also wie viel sind das? 8.300 so Pi mal Daumen? Oder?
Ja, da Arthur immer noch sammelt, sind wir inzwischen ungefähr bei 10.000. Aber
oh, genau. Postkarten, Plakate, Flugblätter, Tabakpfeifen. Gibt es etwas, was allen gemein ist? Also finden Sie darin den gemeinsamen Nenner für Antisemitismus?
Das ist eine unserer großen Forschungsfragen, ob man das wirklich so über einen Kamm scheren kann. Das ist ein bisschen eine strittige Frage, aber ich sehe schon, dass alle die Intention haben, Juden negativ darzustellen und Juden auch zu diffamieren. Das kann man in all diesen Dingen sehen, in unterschiedlicher Form. Und natürlich werden dann auf unterschiedliche Stereotypen und Mythen wie Verschwörungstheorien zurückgegriffen.
Das Thema ist heiß umstritten. Zeigen Sie auch muslimischen Antisemitismus auf dieser Ausstellung, die am 26. Mai eröffnet wird in der TU?
Also wir beschäftigen uns auch ein bisschen in der Ausstellung mit rassistischen Bildern, so als Vergleichsform. Das sind dann zum Teil durchaus Gegenwartsbilder. Aber Arthur hat selber keine oder nur ganz wenige iranische Bilder gesammelt. Das hat auch was damit zu tun, was auf dem Markt vorhanden ist. Mhm. Sodass wir diese Sachen in der Sammlung nicht richtig haben.
Gibt es israelbezogene Antisemitika?
Ein bisschen, aber das wäre auf jeden Fall etwas, wir erweitern die Sammlung auch immer noch, es ist auf jeden Fall etwas, was man eigentlich noch sammeln müsste, was jetzt im Moment aber eben noch nicht in der Sammlung drin ist.
Nun könnte so eine Sammlung ja auch die Falschen anziehen, die stehen dann feixend davor und fotografieren fleißig alle Antisemitiker ab und teilen diese Bilder dann auf TikTok und Insta, Bilder, die eigentlich ja nicht gezeigt werden sollten heute. Wie wollen Sie damit umgehen?
Also zunächst mal verstehe ich natürlich die Befürchtung. Es ist aber auch so, dass wir ja irgendwie aufklären müssen über die Strukturen dieser Bilder. Und da muss man eben dass sie auch zeigen. Zugleich, die Ausstellung ist schon an vielen Orten gezeigt worden, im europäischen Ausland und sogar in den USA. Und es hat bisher keine solche Besucher gegeben. In der Regel kommen da Leute hin, die lernen wollen, wie antisemitische Bilder aussehen und wie sie sie erkennen können. Denn jetzt gibt es sie ja auch häufiger wieder im Internet, wie Sie eben schon auch sagten, auf TikTok und so weiter. Und das wollen die Leute auch wissen, wie man das erkennen kann.
Arthur Langermann, der Sammler, wird selber anwesend sein zur Ausstellungseröffnung am 26. Mai. Und er sagt, ich habe das gesammelt, weil ich verstehen wollte, warum die Menschen so einen Hass auf die Juden haben. Hat er es verstanden? Haben Sie es verstanden, Herr Jensen?
Ein bisschen vielleicht. Ich glaube, man kann anhand der Bilder etwas sehen, was wir bisher nicht so kannten. Nämlich, dass Antisemitismus wirklich alltäglich war, historisch. Also schon lange vor dem NS. Und dass sozusagen Antisemitismus den Leuten auch quasi durch alltägliche Objekte antrainiert wurde. Das verdanken wir Arthur, diese Erkenntnis, finde ich. Natürlich, wenn man jetzt heute sagt, man hat Antisemitismus verstanden, dann ist ja die Komplexität der Gegenwart, ja, die macht einen natürlich dann doch wieder manchmal ratlos. Und das geht Arthur leider auch so.
Am 26. Mai ist Eröffnung von Fake Images, Gefahren von Stereotypen erkennen. An der TU Berlin eine Sammlung von Antisemitika wird gezeigt. Und wir haben dazu gesprochen mit dem Antisemitismusbeauftragten der TU Berlin, Professor Dr. Uffe Jensen. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, vielen Dank.
Manchmal wünschte ich, ich wäre Kreationist und würde an einen Schöpfer glauben, der alle Wunder dieser Erde quasi auf dem Reißbrett designt und dann nach und nach aufgebaut hat. Dann müsste ich mir hier in unserer kleinen Wissenschaftsshow nicht den Kopf zerbrechen über so komplizierte Fragen wie ist das menschliche Gehirn entstanden? Das erforscht am Deutschen Primatenzentrum, dem Leibniz-Institut für Primatenforschung in Göttingen, der Biologe Dr. Michael Heide. Herr Heide, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
So unter uns, von einem Primaten zum anderen, Herr Heide, Sie haben zwei menschliche Gene identifiziert, die dafür verantwortlich sind, dass der Mensch das größte Hirn aller Primaten hat. Oder habe ich das jetzt zu unterkomplex formuliert?
Naja, also Gehirnentwicklung ist natürlich ein bisschen komplexer. Es ist nicht nur diese beiden Gene, die wir uns angeschaut haben, die das machen. Das ist natürlich ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Genen. Allerdings ist es schon korrekt, diese beiden Gene haben eine Schlüsselrolle.
Was genau wollten Sie rausfinden? Was war Ihre Forschungsfrage?
Also tatsächlich hatten wir zuerst keine richtige Hypothese. Wir fanden es zuerst einfach interessant, dass es zwei Gene gibt, die nur im Menschen vorkommen und die liegen auf dem Erbgut direkt nebeneinander. Und ganz interessant sind sie auch immer gemeinsam aktiv. Und das Spannende für uns war dann, dass diese beiden Gene in den Vorläuferzellen des Gehirns aktiv waren. Und das ist natürlich so unser Spezialgebiet, die Vorläuferzellen des Gehirns, Gehirnentwicklung. Und dann wollten wir natürlich wissen, was machen diese beiden Gene im entwickelnden Gehirn.
Und wie haben Sie das rausgefunden?
Wir haben dafür zwei unterschiedliche Ansätze gewählt. Also zum einen haben wir, das ist so das Typische, was alle machen, uns Mausembryonen angeschaut. Wir haben hier diese beiden Gene in einzelne Zellen injiziert und uns dann praktisch das Schicksal dieser Zellen angeschaut. Ob die sich vermehren, ob die sich anders teilen. Allerdings ist hier so ein bisschen das Problem, ja, Mensch und Maus, der letzte gemeinsame Vorfahre war ungefähr vor 75 bis 100 Millionen Jahren. Wir sind uns also nicht so ähnlich. Deswegen hatten wir einen zweiten Ansatz und den wollten wir sozusagen im Lebewesen machen, das so, eigentlich so nah wie möglich an uns ist. Und das ist der Schimpanse. Allerdings sind Experimente aus ganz guten Gründen in Schimpansen nicht erlaubt. Wir haben dafür eine andere Methode benutzt. Und das sind sogenannte Gehirnorganoide.
Mhm. Was ist das?
Na, das können Sie sich, wenn wir uns die jetzt anschauen würden, wären das wie so kleine weiße Wölkchen, die in einer roten Flüssigkeit schwimmen.
In einer Petrischale?
In einer Petrischale, genau. Und wenn man die sich unter dem Mikroskop anschaut, dann sehen sie einem Gehirn nicht unähnlich. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass es Mini-Gehirne sind. Also was sie eigentlich sind, sind so 3D-Strukturen, die aus Zellen bestehen, sind so ein bisschen gewebeähnlich. Und sie können eben bestimmte Eigenschaften des Gehirns für einen bestimmten Entwicklungszeitraum und für gewisse Gehirnregionen nachstellen. Und was sie ganz toll nachstellen können, sind die Vorläuferzellen der Gehirnentwicklung.
Und dann haben sie also quasi eine Petrischale geimpft mit diesen Genen, die andere nicht, und konnten zeigen, dass das mit den Genen stärker wächst?
Also was wir gemacht haben, wir haben es so ein bisschen weiter aufgeschlüsselt. Wir haben praktisch vier Petrischalen genutzt, eine Kontrolle, dann eine, die das eine Gen bekommen hat, eine das andere und die Kombination beider Gene. Und so Größenmessungen sind Organoiden immer recht ungenau, aber wir haben uns das Verhalten der Vorläuferzellen angeschaut. Und dabei konnten wir dann eben sehen, dass das eine Gen sozusagen die erste Art von Vorläuferzelle, so diese ganz grundlegende, stark vermehrt. Die macht es allerdings auf Kosten einer weiteren Vorläuferzelle. Und diese Vorläuferzelle bildet eigentlich die Nervenzellen. Das fanden wir spannend und haben uns dann das andere Gen angeschaut. Und das macht genau den umgekehrten Effekt. Das hat so dafür gesorgt, dass diese zweite Art von Vorläuferzellen sich stark vermehrt, aber auf Kosten der ersten Art. Das heißt, wir hatten mehr von den Vorläuferzellen, die die eigentlichen Nervenzellen bilden.
Und erst in der Kombi hat es funktioniert?
In der Kombi hat es dann funktioniert. Die erste Art hat sich selbst erneuert, hat aber gleichzeitig dann diese zweite Art gebildet. Und wir haben dann sozusagen die Grundlage für eine starke Vergrößerung des Gehirns, also durch eine erhöhte Nervenzellzahl.
Spannende Laborforschung. Als Primatologe sind Sie ja wahrscheinlich auch Fan der Filmreihe Planet der Affen, nehme ich an. Also wenn wir jetzt Affen, wenn wir das dürften, also per Gentransfer, wenn wir Affen diese menschlichen Gene einsetzen würden, also damit ihre Gehirne so groß werden wie unsere, wären dann Affen automatisch auch so intelligent wie die Krone der Schöpfung, der Mensch?
Naja, also die Nervenzellen oder die Anzahl der Nervenzellen, dementsprechend auch die Gehirngröße, ist jetzt nur ein Punkt. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man seinen Computer ein bisschen aufrüstet mit mehr Arbeitsspeicher oder so. Aber natürlich spielen dann die Verbindungen zwischen den Nervenzellen und wie die reagieren, sich verhalten. Das sind natürlich ganz andere Punkte, die eine wichtige Rolle dabei spielen. Mhm. Es ist auch so, dass ein größeres Gehirn nicht nur Vorteile bringt.
Warum?
Also es gibt durchaus Erkrankungen. Das betrifft tatsächlich auch diese beiden Gene. Es gibt Menschen, die haben praktisch eine weitere Kopie dieser beiden Gene. Und die haben ein vergrößertes Gehirn und das führt dann zu Problemen. Also es sind Sachen wie Autismus, Epilepsie und andere Probleme, die sich dann im Gehirn bilden.
Gibt es denn bei Ihnen, bei den Profis, eine Vermutung, warum ausgerechnet der Mensch diese beiden Gene bei sich trägt, der Schimpanse aber nicht?
Also das ist interessant, weil die sozusagen, also Gene entstehen normalerweise nicht aus dem Nichts, die entstehen meistens durch Duplikation. Und tatsächlich hat der Schimpanse sozusagen die Ausgangsgene auch. Was im Schimpansen allerdings nicht passiert ist und was bei uns passiert ist, ist, dass sich diese Gene sozusagen verdoppelt haben, diese Ausgangsgene. Also wir haben sozusagen eine Kopie mehr.
Und das ist alles. Und deswegen wächst unser Gehirn stärker als das von anderen Primaten.
Genau, das ist ein reiner Zufall gewesen. Das passiert normalerweise durch Fehler oder dadurch, dass sich die DNA bricht, also das Erbgut, und dann durch Probleme in Reparaturmechanismen. Also ja.
Faszinierend. Und ich sage herzlichen Dank an Michael Heide, der Biologe vom Deutschen Primatenzentrum, dem Leibniz-Institut für Primatenforschung in Göttingen. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, sehr gerne.
Schönes Wochenende. Jo, tschüss, tschüss.
Danke, tschüss.
Das Spannende an unserem Scanner-Spiel ist ja, dass oft falsch ist, was unglaublich wahrscheinlich klingt. Ja? So ging es mir auch in der folgenden Studie. Die stellt nämlich fest, die europäischen Gebirgsregionen werden immer grüner, da wächst jetzt mehr. Das kann man sogar vom Weltall aus erkennen. Mehr grün, weniger braun. Und ich würde jetzt sagen, das ist gut, gut für die Biodiversität. Aber nun kommt Thomas Hickler, er ist Professor für Biogeographie und Ökosystemökologie am Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum in Frankfurt am Main. Und der sagt, was zunächst unwahrscheinlich klingt, da ist zwar mehr Grün, aber zugleich weniger genetische Artenvielfalt. Herr Hickler, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie man es macht, macht man es verkehrt, oder?
Ja, man kann da durchaus schon, man kann es auch richtig machen, aber Tatsache ist tatsächlich, dass dieser Anstieg der Pflanzenproduktivität in Gebirgsregionen eben gerade die Arten beeinträchtigt oder gefährdet, die nicht so konkurrenzstark sind, die dann einfach überwachsen werden von denen, die besser wachsen. Und ein Großteil der Artenvielfalt, gerade bei uns in der Kulturlandschaft, das sind eigentlich Arten, die eben nicht so konkurrenzkräftig sind, die auch von der Überdüngung zum Beispiel, die auch darunter leiden. Das heißt, mehr Grün ist auf jeden Fall tatsächlich oft nicht gut für die Artenvielfalt.
Das hat mich wirklich verblüfft. Sie haben die genetische Vielfalt in 11 griechischen Gebirgen unter die Lupe genommen. Was ist genau hier gemeint mit genetischer Vielfalt? Möglichst viele verschiedene Pflanzenarten oder möglichst viele genetische Varianten einer Pflanzenart?
Das ist tatsächlich beides. Wir haben vor allem, also wir haben den Bergtee, verschiedene Arten und Unterarten des Bergtees untersucht.
Lecker.
Und das ist eben nicht nur eine Art. Das sind schon mehrere, die nah miteinander verwandt sind, die auch eine gewisse medizinale Wirkung haben. Und da haben wir uns also auf die genetische Vielfalt konzentriert, aber jetzt nicht nur in einer Art. Also es geht um beides, kann man sagen. Aber der Fokus lag ja schon auf der genetischen Vielfalt, weil man dazu eben bisher nicht so viele Daten hatte.
Also Bergtee, der ja eigentlich gar kein Tee ist, ne?
Ja, also dieser Bergtee wird schon auch, also einige von diesen Bergteearten werden auch tatsächlich als Tee.
Ja, ich habe den auch schon getrunken, aber es ist keine Teepflanze.
Das stimmt.
Ja. Würden Sie sagen, diese genetische Vielfalt innerhalb der Arten ist noch wichtiger als die Artenvielfalt an sich?
Das kann man so pauschal nicht beantworten. Mhm. Aber es ist ziemlich klar, dass wir beides brauchen. Artenvielfalt und genetische Vielfalt ist einfach auch Vielfalt der Funktionen. Und diese Vielfalt der Funktionen, die brauchen wir eben auch in Zeiten des Klimawandels. Arten müssen sich ja anpassen können an den Klimawandel. Das können sie besser machen, wenn es noch mehr genetische Vielfalt in der Art gibt. Aber um sozusagen das Ökosystem zu erhalten, auch die Produktivität der Pflanzen, dafür brauchen wir eben auch Artenvielfalt. Klassische Beispiel.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass man aus dem Weltall heraus ganz gut erkennen kann, dass die Berggipfel grüner werden. Aber kann man aus dem Weltall heraus auch erkennen, dass die Artenvielfalt dort abnimmt?
Es gibt tatsächlich erste Studien, wo man das macht. Da muss man aber das Signal aus dem Weltall ganz viel kalibrieren. Also man muss dann auch ins Gelände gehen und schauen, was der Satellit da wirklich sieht. Und damit kann man dann Modelle machen, auch für die Artenvielfalt.
Aber Sie haben doch auch mit Satelliten gearbeitet, ne?
Genau, weil mit den Satelliten haben wir nur abgeleitet, wie grün ist die Oberfläche, was auch so ein Indikator ist dafür, wie produktiv sie ist. Mhm. Und die genetische Vielfalt haben wir rekonstruiert anhand von Herbarbelegen, also Pflanzen, die irgendwann mal gesammelt wurden und dann irgendwo im Forschungsmuseum liegen. Also auch bei Senckenberg gibt es auch ein großes Herbar. Und dann weiß man eben, wo die gesammelt wurden und wann die gesammelt wurden. Und dadurch kann man eben räumlich, zeitlich rekonstruieren, wie sich die genetische Vielfalt verändert hat, wenn man sehr viele Herbarbelege damit untersucht.
Sie haben es ja schon angedeutet, warum entgegen der Annahme vieler viel Grün nicht automatisch auch viel Vielfalt bedeutet. Hallo, Grüße an den Hahn. Was läuft da schief auf den griechischen Berggipfeln? Oder andersrum gefragt, welche Strategie der Pflanzen, die sich dort vermehren, führt dazu, dass andere Arten aussterben?
Ja, also teilweise kommt das einfach durch die Erwärmung. Ja, das sind ja bergige Gebiete und wenn es dort wärmer wird, können viele Pflanzen besser wachsen. Dagegen kann man jetzt erstmal nicht so viel tun. Aber es kommt teilweise auch daher, dass die traditionelle Nutzung, also die Weidewirtschaft, dass die immer mehr zurückgeht, weil sich das einfach nicht lohnt. Ja. Also unsere Weidewirtschaft in Europa ist immer mehr, dass wir eben gedüngtes Grünland haben als Futter für die Tiere. Und viele der Tiere, der Kühe zum Beispiel, sehen sowieso nie das Tageslicht. Und diese traditionelle Nutzung, gerade in bergigen Regionen, auch in den Alpen, wo man vielleicht weniger oder gar nicht düngt, wo man auch nicht so intensiv bearbeitet, also in den steilen Hängen ist es auch teilweise gar nicht möglich, die geht eben immer mehr zurück. Und diese traditionelle Nutzung, insbesondere wenn es ohne Dünger gemacht wird, die hat ja über Jahrtausende in unserer Kulturlandschaft in Europa dominiert. Und dadurch hatten wir eben sehr viele konkurrenzschwache Arten, die auch gar nicht so viel Nährstoffe brauchen, aber die überwachsen werden, wenn diese Nutzung jetzt eben wegfällt. Viele Orchideenarten unter anderem auch.
Und was lässt sich dagegen tun? Mit Guerilla-Gardening-Aktionen jeden Wanderer im Gebirge mit kleinen Samenbomben ausstatten, die genetische Vielfalt wiederherstellen?
Ja, das wäre nicht meine erste Wahl tatsächlich. Aber wenn man diese etwas konkurrenzschwächeren Arten, wie hier auch diese Bergtierarten, erhalten möchte, dann kann man ja schwer den Klimawandel zurückschrauben. Klar, den wollen wir natürlich global begrenzen. Aber man könnte diese mehr traditionellen Nutzungsformen wieder ein bisschen mehr fördern. Es werden ja sowieso sehr, sehr viele Subventionen und Regeln in der Landwirtschaft. Und also auch jetzt hier bei uns in der Gegend kann man sich vielleicht manchmal fragen, warum gibt es im Supermarkt nur Lamm aus Neuseeland? Es gibt ja auch Lämmer im Taunus, ja, da wo wir wohnen. Aber das lohnt sich eben oft nicht mehr. Und ja, diese traditionellen Landnutzungsformen werden eben oft immer mehr zurückgedrängt und sind einfach viel wichtig für die biologische Vielfalt, weil sie wirklich über Jahrtausende unsere Landschaft geprägt haben. Wir waren nicht überall Wald vor ein paar hundert Jahren, ganz im Gegenteil.
Alles hängt mit allem zusammen, haben wir wieder mal gelernt von Thomas Hickler, Professor für Biogeographie und Ökosystemökologie im Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum in Frankfurt am Main. Und ich wünsche Ihrem wunderbaren Hahn natürlich, dass er noch ein paar Jahre vor sich hat, bevor er in die Suppe muss. Herr Hickler, schönes Wochenende.
Danke Ihnen,
danke auch ein schönes
Wochenende.
Tschüss.
Tschüss.
Statistik. Im Jahr 2023 gab es in Deutschland 116.900 stationäre Behandlungen wegen Hautkrebs. Die Fallzahlen haben sich in den 20 Jahren davor fast verdoppelt. Die Zahl der Todesfälle nicht, aber auch die sind in 20 Jahren um 60% angestiegen. Nun würde ich denken, klar, meine Generation, ja, die Boomer, das war auch die Generation Solarium. Braun galt als schön und die Stars haben uns das vorgemacht. Thomas Anders, Clint Eastwood, Rolf Eden, selbst Barbie sah auf einmal aus, als würde sie nur noch in Malibu in der Sonne grillen, was natürlich schlecht wäre fürs Plastik. Aber achten Sie mal drauf, die Barbies sind irgendwann brauner geworden. Die Statistik überrascht aber, denn den größten Anstieg der Todesfälle gibt es nicht bei uns Boomern, sondern in der Altersgruppe 30 bis 34. Gibt es dafür eine Erklärung? Das frage ich den Leiter des Hauttumorzentrums Charité, den Dermatologen Prof. Dr. Thomas Eigentler. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Herr Eigentler, woran liegt's?
Ja, also bei den jüngeren Patienten ist es vor allem der schwarze Hautkrebs, das maligne Melanom. Und da sehen wir nach wie vor leider, dass auch hier die Zahlen absolut steigen, wenn auch viele Patienten mit günstigen Tumoren zu uns kommen. Nur tatsächlich auch solche mit dicken Tumoren, die dann eine schlechtere Prognose haben. Und da haben unsere Vorsorgemaßnahmen oder unsere Informationskampagne noch nicht so richtig begriffen. Und gerade in der Altersgruppe sind natürlich andere Todesursachen sehr, sehr selten. Und das heißt, da steigt natürlich prozentual dann der schwarze Hautkrebs mit knapp 1% der Todesursachen etwas heraus. Aber tatsächlich gibt es jetzt nicht die Ursache, aber es ist wahrscheinlich eine prozentuale Verschiebung. Und es ist so, dass auch tatsächlich auch das Hautkrebs-Screening, das gesetzliche, erst ab 35 Jahren dem Patienten zusteht. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum wir manche Patienten, gerade auch Jüngere, mit dicken Tumoren leider.
Entschlüsseln Sie für uns mal die Statistik. Wie erklären Sie sich einen Anstieg der Behandlungen um 87,5% in 20 Jahren? Gehen die Leute heute öfter zum Arzt als 2003 oder woran liegt es?
Ja, also wir müssen mal sehen, was das für Patienten sind. Das sind vor allem natürlich ältere Patientinnen und Patienten, teilweise auch hochbetagte Patientinnen und Patienten, die diese Tumoren meistens im Gesichtsbereich haben. Gerade der helle Hautkrebs ist eigentlich ursächlich die kumulative, das heißt die gesamte Dosis von Kindheit bis zum Zeitpunkt der UV-Dosis. Deswegen ist auch klar, dass das meistens dann ältere Patientinnen und Patienten haben. Dann ist es meistens Gesichtsbereich von der Lokalisation vielleicht schwieriger, ambulant zu operieren. Und es sind oftmals auch Patientinnen und Patienten mit mehreren Hauttumoren gleichzeitig. Mhm. Und das sind alles Gründe, warum wir tatsächlich mehr solcher Patientinnen und Patienten dann stationär sehen.
Also es ist nicht so, dass man heute einfach schneller stationär eingewiesen wird.
Nein, also wir prüfen das natürlich auch. Auch unsere Kapazitäten sind tatsächlich endlich. Das heißt, wir konzentrieren uns wirklich dann auch auf solche Patienten und Patienten. Viele werden nach wie vor in der Praxis entweder sogar topisch, das heißt mit Cremes oder Licht therapiert oder auch mit kleinen Operationen. Das heißt, die Klinik konzentriert sich schon auch auf eher die schwierigeren Fälle.
Welche Altersgruppe ist denn am stärksten betroffen?
Also vom hellen Hautkrebs, und es macht den überwiegenden Teil dieses Anstieges aus, sind es tatsächlich die älteren Patienten und Patienten. Das heißt so ab 70, 75, aber auch tatsächlich sehr hochbetagte Patienten und Patientinnen.
Woran liegt das?
Ja, es ist die kumulative Dosis. Wie gesagt, man ist damals ja auch in Urlaub gefahren. Ab den 70er Jahren war das in. Sie haben es gerade gesagt, Bräune war damals schick, ist leider heute auch noch wirklich schick. Wenn man jetzt mal Urlaubsbilder oder Strandbilder vor 200, 100 Jahren anschaut, dann war man da stark begleitet. Heute ist ja weniger Textil eher in. Und das sind alles Gründe und zum Schluss wird zusammengezählt.
Also ich mag ja die Frage kaum stellen, weil eigentlich weiß es jeder. Aber was kann ich tun? Wie kann ich mich schützen?
Ja, also eigentlich zwei Sachen kann ich machen. Erstmal, ich muss einen sorgsamen Umgang mit der Sonne pflegen. Wir möchten ja gar nicht, dass man gar nicht in die Sonne geht. Aber zum Beispiel dann eher in der Morgenszeit oder am späteren Nachmittag möglichst auch begleitet. Das heißt, der textile Lichtschutz bringt sehr, sehr viel. Und die Stellen, die ich nicht begleiten kann oder möchte, da dann auch entsprechend Sonnencreme. Und da ist vor allem wichtig, die entscheidende Menge auftragen. Das steht mittlerweile auf jeder Packung wirklich gut drauf. Und die Präparate sind mittlerweile auch so gut, dass sie nicht nur weiße Schlieren machen, sondern einen sehr effektiven Schutz bieten. Ich muss mich allerdings an die Menge und die Empfehlung des Herstellers halten.
Und wenn ich dann doch die Diagnose bekomme, Hautkrebs, was dann?
Ja, also je früher, desto besser. Das heißt, schauen Sie sich einfach regelmäßig an, wenn Sie Veränderungen sehen, die Sie nicht wirklich einordnen können, zeigen Sie es bitte Ihrem Arzt oder nehmen Sie auch die Chancen des gesetzlichen Hautkrebs-Screenings wahr. Das ist alle zwei Jahre ab dem 35. Lebensjahr hat jeder gesetzlich Versicherte die Chance, sich anschauen zu lassen. Manche Kassen bieten das auch schon bei jüngeren Patientinnen und Patienten an. Aber das Wichtigste ist tatsächlich, schauen Sie auf Ihre Haut. Wenn es irgendwas unklar ist, bitte zeigen Sie es.
Wie tödlich ist Hautkrebs heute?
Da müssen wir unterscheiden zwischen dem schwarzen Hautkrebs und dem hellen Hautkrebs. Der schwarze ist nach wie vor der mit der schlechteren Prognose. Hat sich viel therapeutisch getan in den letzten 20 Jahren. Auch für Patienten, die Metastasen haben, gibt es natürlich gute neue Therapieoptionen. Dennoch versterben auch da leider noch Patienten. Aber der Großteil, auch der Anstieg der Mortalitätsrate, der Sterblichkeitsrate, ist bei dem hellen Hautkrebs. Und es sind vor allem auch ältere Patienten mit sehr großen Tumoren. Auch solche Patienten, die zum Beispiel immunsuppressive Konditionen haben, das heißt zum Beispiel eine andere Erkrankung, die das Blut einfach die Abwehrmechanismen schlechter macht oder die Medikamente nehmen müssen, dass das Immunsystem runtergedrückt wird. Das sind vor allem dann wirklich sehr schnell wachsende, sehr große Tumore. Und da wird die Therapie dann manchmal tatsächlich schwierig und kann manchmal auch tödlich enden.
Sagt der Dermatologe Professor Dr. Thomas Eigentler. Er ist der Leiter des Hauttumorzentrums Charité. Und wir haben ihn befragt zur neuen Statistik über steigende Hautkrebsraten. Herr Eigentler, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Danke Ihnen. Ich hatte neulich im Flugzeug mal die Gelegenheit, Gladiator 2, also Gladiator 2 zu sehen von Ridley Scott. Hatte ich lange vermieden, weil die seriösen Medien ja nicht so richtig begeistert waren von diesem Film. Nun ist aber mein Filmgeschmack wahrscheinlich auch nicht besonders seriös. Ich hatte nämlich wahnsinnig viel Spaß damit. Und natürlich fragt man sich, was davon hat es damals wohl wirklich gegeben? Seeschlachten im Kolosseum? Gab es tatsächlich. Aber Kämpfe zwischen Gladiatoren und Löwen, dafür gab es bislang keine wissenschaftlichen Beweise. Nun aber hat ein Forscherteam Bissspuren am Skelett eines Gladiators gefunden. Und mit dabei war die Bioarchäologin Marlene Holst von der University of York in England. Frau Holst, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Katukowski.
War das denn jemals wissenschaftlich umstritten, dass Gladiatoren gegen Raubtiere, gegen Löwen kämpfen mussten?
Es war nicht sehr umstritten, weil es dafür pektorale Beweismaterial gibt, so Mosaike oder Wandmalereien oder so. Aber es gab noch keine forensischen Beweismaterialien dafür.
Ich habe gehört, Sie mussten nicht mal nach Rom fahren für Ihre bissige Forschung. Der Gebissene lag auf einem Gladiatorenfriedhof bei Ihnen quasi nebenan, bei York. Wieso gab es denn in York, in England, Gladiatoren?
Ja, also York war eine sehr bedeutende Stadt im Römischen Reich, besonders nach dem 3. Jahrhundert. Da war es dann die nördliche Front des Reiches und es waren auch einige römische Kaiser in York und zwei sind sogar in York gestorben. Also es war eine sehr wichtige, die Hauptstadt der römischen Nordprovinz.
Wurde denn da in York gekämpft oder... Gab es da ein eigenes Kolosseum sozusagen?
Ja, das weiß man noch nicht so genau. Mhm. Also man meint, dass in York ein Amphitheater war, aber man hat es noch nicht gefunden. Mhm. Es gibt so ein paar Hinweise, dass es unter einem riesigen mittelalterlichen Bischofspalast sein könnte, aber den können wir natürlich nicht abtragen und deswegen kann man das wahrscheinlich nicht weiter
verfolgen. Wenn Sie mich fragen, weg damit, einfach mal ein bisschen. wo kamen die Gladiatoren her, weiß man das?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also wir haben mit dem Team so ein paar Untersuchungen gemacht, DNA-Analysen von einigen von den 82 Gladiatoren, die wir ausgegraben haben und auch Strontium-Analyse. Und wir haben herausgefunden, dass die wohl anscheinend aus dem ganzen Römischen Reich und jenseits des Reiches kamen. Also da war einer aus Skandinavien und auch wohl einer aus Syrien oder der Gegend. Und der Gladiator, den Sie erwähnt haben mit dem Biss, der kam wohl aus Südeuropa.
Mhm. Und das waren, wie muss man sich das vorstellen, Sklaven, die von den Römern quasi zu diesen Diensten gezwungen wurden?
Das ist eine sehr gute Frage. Also da denkt man ja immer so, dass es entweder Sklaven waren oder Gefangene oder sowas. Aber als wir die Skelette osteologisch, makroskopisch praktisch analysiert haben, haben wir festgestellt, dass die sehr muskulös waren. Die meisten waren junge Männer, also fast nur Männer da, nur eine Frau und sehr muskulös. Und die haben Verletzungen an den Knochen, die mit Training, athletischem Training praktisch zu tun haben und wahrscheinlich schon während sie Teenager waren. Das sind so Verletzungen, die durch Muskel...
Also Menschen, die sich schon früh im Leben vorbereitet haben auf eine Karriere als Gladiator.
Ja.
Und die Löwen, was weiß man über die? Wie kamen die nach England?
Ja, wir wissen es nicht genau, aber man hat aus Dokumenten erfahren, dass es richtige Löwenfänger in Nordafrika wohl gab und in der römischen Epoche und dass die dann die Löwen irgendwie mit dem Schiff, logistisch ist das ja kaum vorzustellen, nach York gebracht haben oder in andere Teile des Römischen Reiches und ich nehme an, das waren vielleicht teilweise junge Löwen, vielleicht sogar noch Löwenkätzchen. Und das war aber natürlich logistisch sehr schwierig, die zu transportieren und auch am Leben zu erhalten und hier auch am Leben zu erhalten.
Jetzt mal unter uns, Frau Holz, sind Sie denn die Erste, die Gladiatorenknochen nach Bissspuren von Löwen abgesucht hat oder sind bislang trotz intensiver Suche einfach noch nie vorher welche gefunden worden?
Ich bin nicht die Erste, die danach sucht, aber es gibt sehr wenige Gladiatorenfriedhöfe. Es gibt den bekannten Friedhof in Ephesus in der Türkei und dann gibt es noch ein paar Schädel aus London, aber da weiß man es nicht so genau, weil es nur Schädel sind. Und bei Trier sind ja auch ein paar Knochen gefunden worden. Und dann gibt es diesen Friedhof in York. Und es gibt kaum Beweismaterial für große Katzen im Römischen Reich. Es gibt, glaube ich, aus Serbien einen Leopardenknochen, der mit einem Amphitheater assoziiert ist. Also es gibt sehr wenig Beweismaterial.
Können Sie ausschließen, dass der Gladiator nach seinem Tod den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurde und deshalb Bissspuren hatte?
Das wissen wir nicht genau. Also wir wissen, dass da absolut keine Verheilung stattfand, so dass das auf jeden Fall um den Todeszeitpunkt der Gladiator gebissen worden ist. Er ist auch enthauptet worden, aber das war sehr typisch in diesem Friedhof und ist auch nicht untypisch, auf jeden Fall in England, in römischen Gräbern, dass Leute enthauptet werden, aber in diesem Friedhof war es sehr häufig. Und das kann sein, dass das gemacht wurde, um den Mensch zu exekutieren oder ob es gemacht wurde, einfach als einen Teil des Begräbnisrituals. Da ist man sich nicht so ganz sicher.
Erstmals nachgewiesen, Bissspuren von Löwen am Skelett eines Gladiators von der Bioarchäologin Marlene Holz von der University of York in England. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1, Frau Holz.
Vielen Dank. Herr
Schönes Wochenende.
Das wünsche ich Ihnen auch.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Mandarinen. Das Weiße ist gesund. Das Weiße an der Mandarine heißt Mesokarp. Es bildet eine netzartige Schicht zwischen der äußeren Schale und dem Fruchtfleisch. Einige essen es mit, andere pulen die weißen Fäden sorgfältig vom Fruchtfleisch der Mandarine ab. Dabei ist das Mesokarp der Mandarine sehr gesund. Es ist reich an Ballaststoffen und Vitamin C. Außerdem enthält es sekundäre Pflanzenstoffe wie Flavonoide. Die sind gesund für das Herz-Kreislauf-System.